Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Das Bundesverfassungsgericht fordert die Neuregelung bei den Ausgleichszahlungen für Atomkonzerne. Die Details besprechen wir hier gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem fragen wir, was es für die Energiewende und den Klimaschutz braucht, zumindest aus technischer Sicht. Wir fragen, wer vom Kranich bis zum Huhn von der Vogelgrippe gefährdet ist und beschreiben, welche Effekte die Pop-up-Fahrradwege gebracht haben für den Umweltschutz und die Luft in den Innenstädten. 2016 hatten die Verfassungsrichter entschieden, dass die AKW-Betreiber RWE und Vattenfall entschädigt werden müssten für ihre Investitionen, die sich nach der zugesagten Laufzeitverlängerung getätigt haben. Das war 2010, doch nach Fukushima kam der Atomausstieg. Außerdem, so urteilten die Verfassungsrichter, müssten die Energieversorger auch noch einen Ersatz für die zugesagte Reststrommenge bekommen, die durch den beschleunigten Atomausstieg nicht mehr voll ausgeschöpft werden kann. Rund 1 Milliarde Euro Entschädigung sollte an die Konzerne fließen. Viel zu viel, kritisierten nicht nur Umweltschützer. Nun verlangt das Bundesverfassungsgericht in einer heute veröffentlichten Entscheidung, dass die Ausgleichszahlungen neu geregelt werden müssten. Und zwar unter anderem, weil das Gesetz, das den Ausgleich schaffen sollte, nie in Kraft getreten ist. Ich bin nun verbunden mit Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Frau Geuter, was beanstanden die Richter denn konkret?
Ja, das ist tatsächlich ein kurioser Fall. Wie Sie sagen, diese gesamte 16. Atomrechtsnovelle, also auch über das hinaus, was die Richter heute inhaltlich beanstanden, existiert sozusagen rechtlich gar nicht. Der Grund ist zumindest äußerlich ein formaler. Im Gesetzentwurf selbst stand, es tritt in Kraft, wenn die EU formal grünes Licht gegeben hat. Und das hat sie nie getan. Es geht da um das beihilferechtliche Okay. Da hat es ein offizielles Notifizierungsverfahren nie gegeben, weil die Kommission in der üblichen Art vorab gesagt hat, das ist nicht nötig, aber das ist eben eine Auskunft, an die die Kommission selbst nicht gebunden ist. Und so kann man mit einem Gesetz nicht umgehen, sagen jetzt die Richter, wann das in Kraft tritt. Das muss zumindest wirklich klar sein.
Was heißt das jetzt genau? Kann das Verfahren einfach mit der EU nachgeholt werden?
Das kann einfach nachgeholt werden, nur das reicht bei Weitem nicht aus. Denn die Richter des ersten Verfassungsgerichtssenats sagen, diese 16. Novelle ist auch in der Sache nicht in Ordnung, verletzt Grundrechte von Vattenfall. Wir müssen nochmal zurückgehen auf die Geschichte dieses Atomausstiegs. Der geht ja zurück erstmal auf eine Vereinbarung mit den Betreibern. Und in dieser Vereinbarung wurden eben Reststrommengen festgelegt. Und die genießen mittelbar den Schutz des Eigentumsgrundrechts und wurden dann ja sogar noch mal, Sie haben es eben erwähnt, noch mal erhöht während der ersten Regierung Merkel in der christliberalen Koalition. Und dann wurde nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima ein Teil der Kraftwerke abgeschaltet. Nun hatte das Bundesverfassungsgericht 2016 gesagt, dafür muss es eine Kompensation geben. Und das setzt, also für diese Reststrommengen, und das setzt diese 16. Novelle nach Ansicht der Verfassungsrichter nicht um, zumindest eben nicht im Fall Vattenfall.
Warum ist denn Vattenfall oder der Fall Vattenfall anders gelagert als zum Beispiel die Situation bei EnBW oder E.ON?
Das sind vor allem zwei Punkte. EnBW und E.ON haben mit den Reststrommengen erstmal kein solches Problem, weil sie andere Atomkraftwerke haben, in denen sie die verbrauchen können. Das sieht bei Vattenfall anders aus. Da wurde Brunsbüttel und Krümmel stillgelegt, letzteres außerdem noch relativ jung. Und Vattenfall bleibt also erstmal nur, die Reststrommengen zu verkaufen. Das muss es nach dem Gesetz auch zumindest ernsthaft versuchen. Und nur wenn das nicht klappt, dann gibt es eine Entschädigung vom Staat. Das Problem ist, da steht nicht, was unter einem solchen ernsthaften Versuch zu verstehen ist. Und es gibt eben nur die zwei Abnehmer, EnBW und E.ON. Das heißt, die Gefahr für Vattenfall ist entweder, das Unternehmen muss sich auf Dumpingpreise einlassen oder tut das nicht und bekommt dann möglicherweise keine Entschädigung vom Staat mit der Begründung, man habe es nicht ernsthaft versucht. Und es gibt ein zweites Problem. Wenn es zu Entschädigungsleistungen kommen sollte, dann ist unklar, wie viel davon wirklich bei Vattenfall landet, denn Preußen Elektra ist mit im Boot, hat an sich keinen Anspruch, das geht aber aus dem Gesetz nicht klar hervor. Da streitet man sich jetzt schon. Das sind die beiden Punkte, die Vattenfall vor allem vorgebracht hat und wo die Richter ihm gefolgt sind.
Sagen die Richter denn auch, wie eine mögliche Lösung aussehen könnte?
Ja, im zweiten Punkt muss man das eben einfach mal klar regeln. Und im ersten Fall muss man aber mehr machen, als einfach nur eine klarere Lösung finden, sondern die Richter deuten an oder machen deutlich, dass da flankierend im Zweifel schon von vornherein auch mit einem staatlichen Anspruch gearbeitet werden muss. Das heißt, dass man da irgendwie festlegen muss, wie hoch diese Ausgleichszahlung oder der Kaufpreis für die Reststrommengen sein kann, damit Vattenfall das akzeptieren muss. Wir wissen ja noch gar nicht, über welche Beträge wir hier überhaupt reden, denn das Gesetz sieht ja auch vor, dass tatsächlich die Entschädigung eben erst am Schluss dieses gesamten Verfahrens 2023 erst bestimmt werden soll, wenn eben wirklich klar ist, was übrig geblieben ist an Schaden sozusagen. Das ist also noch offen. Und eine Sache hat das Verfassungsgericht kurioserweise offen gelassen, nämlich die Frage der Investitionen, die die Unternehmen geleistet haben im Hinblick auf diese größeren Reststrommengen, die ihnen zugestanden wurden. Da sagen sie, naja, das müssen wir hier nicht klären, denn das ganze Gesetz ist ja nicht in Kraft getreten. Das ist natürlich kurios, weil sie in anderen Fragen sehr intensiv in die Begründung einsteigen und auch in die Inhalte dieses nicht in Kraft getretenen Gesetzes. Aber auch das müsste sich ein Gesetzgeber demnach jetzt wohl nochmal angucken.
Das Bundesverfassungsgericht fordert die Neuregelung bei den Ausgleichszahlungen für die Atomkonzerne. Was das im Detail bedeutet, hat uns Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio erklärt. Bis 2030 soll der Ökostromanteil in Deutschland auf 65% steigen und die Windkraft spielt dabei eine zentrale Rolle. Wind ist auch ausreichend vorhanden, vor allem an den Küsten und auf See im Norden. 2019 lag der Ökostromanteil in Deutschland auch schon bei mehr als 42%. Im ersten Halbjahr 2020 überstieg er sogar die 50%-Marke. Das klingt vielversprechend, doch um bis zu einem Anteil der Erneuerbaren von 65% zu kommen, fehlen noch 15. Technisch ist das kein Problem, sagt der Verein Deutscher Ingenieure. Was es aber jetzt für die Energiewende und den Klimaschutz braucht, hat er seine Mitglieder befragt. Und Dieter Nürnberger kennt die Antwort.
Ingenieurinnen und Ingenieure seien letztlich diejenigen, die die Energiewende umsetzen. Dieses Selbstbewusstsein spiegelt sich in der aktuellen Umfrage des VDI deutlich wider. Die große Mehrheit der rund 1500 Befragten sehen Umwelt- und Klimaschutz als künftig wichtigste Herausforderung für Deutschland an. Doch zur Erreichung des auch politisch gesetzten Ziels, die Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten, brauche es so wörtlich eine zügige Gesamtwirtschaft. Anstrengung. Harald Bratke ist Vorsitzender des Bereichs Energie und Umwelt beim VDI und trotz aller Herausforderungen im Detail hält er die Umsetzung der Energiewende für machbar.
Wir haben alle Technologien, die wir brauchen, um klimaneutral zu sein, die existieren. Wir müssen natürlich noch Forschung und Entwicklung reinstecken, um die preiswerter zu machen. Wir müssen noch viel lernen, wie die Systeme zusammengeschaltet werden können. Das sind die Herausforderungen, die sich jetzt stellen.
Die Umfrage zeigt, dass vor allem das Tempo bei der Umsetzung der Energiewende gesteigert werden müsse. Eine Aufforderung an jene, die die politischen Rahmenbedingungen setzen. Beispiel die erneuerbaren Energien. Die Ingenieure sehen hier den Ausbau der Windkraft als wichtigste Technologie an. Doch in der derzeit diskutierten Novelle des EEG, des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, werde leider von einem zu geringen Strombedarf bis 2030 ausgegangen. Zudem sei immer noch ein sogenannter Ausbaudeckel vorgesehen. Eine Begrenzung, die die Ingenieure kontraproduktiv finden.
Wir müssen sehen, dass wir den Verkehr von Benzin und Diesel wegkriegen zu CO2-armen oder CO2-freien Kraftstoffen oder Energieträgern. Wir müssen das Heizöl und das Erdgas aus den Wohngebäuden rauskriegen, weil das eben auch CO2-Emissionen verursacht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einen wachsenden Strombedarf sehen, 2030, 2040.
Und dazu brauche es beispielsweise einen erhöhten Zubau von Windkraftanlagen. Uneinigkeit zeigte die Umfrage unter den VDI-Mitgliedern vor allem hinsichtlich der Versorgungssicherheit. Zur Überraschung von Harald Bratke plädierte nämlich rund die Hälfte der Befragten für eine Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken. Für viele sei die Nutzung dieser CO2-freien Energiegewinnung wohl das kleinere Übel. Bratke selbst sieht hier vor allem Sicherheitsprobleme und erwähnt auch die bislang ungeklärte Frage der Entsorgung der radioaktiven Altlasten. Doch welche Technologien werden künftig eine stärkere Rolle spielen? In CO2-intensiven Bereichen müssten neue Verfahren umgesetzt werden. Beispielsweise eine nahezu klimaneutrale Produktion von Roheisen mittels regenerativ erzeugtem Wasserstoffs. auch für die Bundesregierung längst ein politisches Ziel. Harald Bradtke sieht hier viel Potenzial und das zu vertretbaren Mehrkosten.
Es ist eine sehr faszinierende Technologie, an der sehr intensiv gearbeitet wird und wir große Hoffnung haben, dass das tatsächlich zum Einsatz kommt. Und die Mehrkosten für solchen CO2-freien Stahl werden wahrscheinlich nicht wirklich signifikant hoch sein. Ich hatte von einer Abschätzung eines Stahlunternehmens gehört, die sagten, so ein großer Mittelklassewagen, so etwa 70.000 Euro Kaufpreis, wenn man den aus CO2-freiem Stahl herstellt, würde das etwa Mehrkosten von 70 Euro betragen. Und wenn ich mir vorstelle, eben das sind Beträge, die Käufer sicherlich gerne tragen, wenn sie wissen, das ist jetzt CO2-frei hergestellt, das Fahrzeug.
Für das Gelingen der Energiewende müssten vor allem neue Technologien die Energieeffizienz steigern, zudem die Wirtschaft ihren Energieverbrauch verringern. Das sagen über 90% der befragten Ingenieurinnen und Ingenieure. Und da Deutschland ein stark exportorientiertes Land sei, ermögliche eine solche Zielsetzung auch die Sicherung zukunftsorientierter Arbeitsplätze. Doch vor allem müsse diese grundlegende Transformation schneller als bisher umgesetzt werden.
Aus Berlin berichtete Dieter Nürnberger. Auch unter den Wildvögeln treten Fälle der gefährlichen Variante der Geflügelpest oder Vogelgrippe vom Typ H5N1 auf. Allerdings kam es bei Gänsen, Schwänen oder Kranichen während der Ausbrüche der letzten Jahre selten zu Massensterben, weder in Asien noch in Deutschland. Dennoch ist die Angst groß, dass die Zugvögel das Virus auf die Nutztiere wie Hühner oder Puten übertragen könnten. Und die Geflügelhalter im Norden sind alarmiert. Sinke Hasselmann hat einen besucht.
Könnten Sie mir die blaugesäumten vielleicht noch mal zeigen?
Die kann ich Ihnen auch zeigen. Da habe ich auch bloß noch ein paar von, aber die kann ich Ihnen trotzdem zeigen.
Wer sich dem kleinen Hof von Andreas Rätschlag nähert, der kann normalerweise schon von Weitem seine Rassehühner sehen. Der Hobbyzüchter lässt den Tieren bei Wind und Wetter den freien Auslauf, den sie von Natur aus brauchen. Doch derzeit besteht im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen eine Aufstallpflicht für Nutzgeflügel, also sind auch seine Hühner erst einmal nur zu hören. Wie viele Tiere, Herr Rätschlag, haben Sie?
Also ich habe ca. 25 bis 30 Zwerghühner, die zurzeit für die Zucht noch vorgesehen sind. Und an den großen Hühnerrassen sind es auch so 25 bis 30.
Ein Hahn komme auf 10, 12 Hennen und, so der Vorpommer,
wenn man mit der richtigen Zucht, mit der richtigen Brut beginnt, werden die Hennen reduziert, sodass eine bessere Befruchtungsrate dann ist. Aber wie gesagt, das ist zurzeit ein heikles Thema, weil wenn man nicht weiß, was die Zukunft uns bringt, muss man vorsichtig sein und sich den Stall nicht noch mit vielen Küken vollladen, wo man dann auch nicht weiß, ob man die dann wirklich im Frühjahr dann rauslassen kann oder ob die dann auch im Stall sein müssen, was dann natürlich viel zu beengte Bedingungen mit sich bringt.
Mit Grausen denkt der Hobbyzüchter an die Vogelgrippesaison 2016-17 zurück. Damals grassierte das H5N5-Virus auch in einigen großen Mastanlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Hunderttausende Enten, Puten, Hühner mussten gekeult, also getötet werden. In weiten Teilen des Landes galt darüber hinaus fast ein halbes Jahr lang eine Aufstallpflicht für jeden Federviehhalter, egal wie groß oder klein der Tierbestand. Damals gaben etliche Hobbyzüchter und Vereine auf. Nun fürchtet Andreas Rätschlag, dass es ähnlich kommen könnte. Tatsächlich haben auch in diesem Herbst zunächst Zug- und Wildvögel die Geflügelpesterreger nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht. Auf der Ostseeinsel Rügen mit ihren großen Rastplätzen für Gänse sind bislang mindestens 25 infizierte Tiere gefunden worden. Nun der erste Ausbruch in einem Hausgeflügelbestand. Gestern mussten in Zingst auf der Halbinsel Fischland Dars Zingst sämtliche 92 Hühner, Enten und Gänse des Bestandes getötet werden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen richtete daraufhin einen Sperrbezirk rund um Zingst ein. Dort sind die Halter nun verpflichtet, die Ein- und Ausgänge zu ihren Geflügelhaltungen gegen unbefugtes Betreten zu sichern und sämtliche eingesetzten Gerätschaften und Fahrzeuge regelmäßig zu desinfizieren. Doch nicht nur das, so Landrat Stefan Kehrt im NDR.
Um dieses Sperrgebiet herum ziehen wir einen weiteren Kreis, das nennen wir Beobachtungsgebiet. Und in diesen Gebieten ist es dann untersagt und ich rate auch davon ab, dass man in diesen Gebieten dann entsprechend Geflügel verwertet oder Tiere, dass die zum Verzehr und zum Verkauf freigegeben werden. Aber das muss man auch ganz deutlich sagen, dass im gesamten Rechtsgebiet des Landkreises durchaus Geflügel erworben werden kann und auch marktfähig ist. Und gerade jetzt vor Weihnachten ist das, denke ich, eine ganz wichtige Information. Und da kann man sich darauf verlassen, dass man dann auch keine Risiken eingeht.
Bei den bisherigen Funden der aktuellen Vogelgrippesaison hat das für Tierseuchen zuständige Friedrich-Löffler-Institut auf der vorpommerschen Insel Riems drei Untertypen des Virus festgestellt, darunter H5N1. Da klingen bei manchen die Alarmglocken. Doch die Institutssprecherin sagt, dieser jetzt gefundene Virustyp trage zwar den gleichen Namen wie jener, an dem 2006 auch Menschen gestorben seien, doch es handle sich um einen anderen als um den aus Asien stammenden Typ von damals. Bislang jedenfalls sei keine einzige Infektion von Menschen mit dem Vogelgrippevirus bekannt.
Also das sind keine Fälle bekannt, dass mal eben, weil man an einem Betrieb vorbeigeht oder weil man in der Nähe von Geflügel sich befindet, sich anstecken kann. Ich denke, da kann man wirklich Entwarnung geben im Moment.
Unterdessen gilt nun auch für einige Regionen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ein Aufstallungsgebot. Für sämtliches Freilandgeflügel heißt es auch dort ab in den Stall.
Silke Hasselmann berichtete. Sie sind eine positive Randerscheinung der Corona-Pandemie, die Pop-up-Radwege in vielen deutschen Großstädten. Doch in München wurden sie nun wieder abgebaut. Was viele Autofahrer und den ADAC freut, für die Umwelt ist es aber weniger erfreulich. Tobias Krone berichtet.
Jetzt sind es wieder vier Spuren fürs Auto. Die Rosenheimer Straße in München. Eine gerade Schneise durch das Altbauviertel Haidhausen. Es ist eine der wichtigsten Einfallstraßen für pendelnde Autos. Ein halbes Jahr nun war sie auch eine beliebte Fahrradstrecke. Denn zwei von vier Spuren wurden umgewidmet zu sogenannten Pop-up-Radwegen.
Radfahrende haben sie geliebt. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, wie toll das jetzt sei. Endlich ohne Nahtoderfahrung kann man hier Fahrrad fahren. Denn typischerweise wurden die Pop-up-Radwege hier an Straßen eingerichtet, wo man vorher mehrspurige Hauptverkehrsstraßen mit schnellem Autoverkehr hatte, ohne Radwege. Das heißt, es waren schon entsprechende Angstzonen. Das sind wirklich nur die Hartgesottenen tatsächlich auch Fahrrad freiwillig gefahren,
sagt Andreas Schön vom Kreisverband München des Fahrradclubs ADFC. München hat relativ viele und gute Radwege, aber auf manchen wichtigen Straßen fehlen sie weiterhin komplett. Wie in der Rosenheimer Straße. Mit den Pop-up-Radwegen sei der Radverkehr an den meisten Stellen um 100% angestiegen, sagt die Polizei. Eigentlich ein Erfolg. Doch die mitregierende SPD im Stadtrat will die Pop-up-Spuren erst einmal evaluieren und ließ das Provisorium enden. Und der ADAC? Freute sich darüber.
Wir haben also schon sehr oft Situationen beobachten müssen, wo es zu längeren Staus gekommen ist und dann halt auf dem Radlweg leider nichts los war.
Alexander Kreipel, Pressesprecher des ADAC-Regionalclubs Südbayern, verteidigt das Ende der Fahrrad-Pop-up-Spuren. Sie seien zu Lasten der Autos gegangen. Tatsächlich staute sich an manchen Stellen zur Rush-Hour der Autoverkehr. Doch unklar ist für die Stadtverwaltung, ob nicht auch größere Baustellen in der Nähe die Staus mit verursacht haben. Durch die Staus kamen teilweise auch Linienbusse aus dem Takt. Während die meisten der 7000 Teilnehmenden einer Umfrage die Pop-up-Spuren befürwortete, war für den ADAC die Situation unbefriedigend. Alexander Kreipel.
Wir haben aufgrund der Vielzahl unserer Mitglieder natürlich sehr viele Rückmeldungen. In letzter Zeit nehmen diejenigen zu, die sich negativ zu den in den letzten Wochen und Monaten umgesetzten Maßnahmen äußern, die sagen, es wird zu viel gegen das Auto unternommen.
Dem einen nehmen, dem anderen geben. Annika Mehnken vom ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland, VCD, hält diese Sichtweise für verfehlt.
Na, es dauert eben einen Moment, bis sich das Verkehrssystem auf so eine Neuerung eingestellt hat. Das heißt, ich fahre sonst diese Strecke und auf einmal ist da weniger Platz. Da muss ich mich ja als Autofahrer drauf einstellen und als Radfahrer habe ich auf einmal mehr Platz. Im besten Fall steigt also der Autofahrer aufs Fahrrad um, weil er da jetzt viel besser noch fahren kann. Und dadurch, Auto nimmt viel mehr Platz weg, spart man dadurch unheimlich Fläche ein.
Der VCD fordert eine längere Testphase für die Pop-up-Fahrradwege und überhaupt noch viel mehr solcher Spuren. Denn nicht nur flächenmäßig bietet das Fahrrad Vorteile. Der Lockdown im Frühjahr hat vor allem eines gezeigt. Die Luft in den Städten wurde nachweislich besser. An Deutschlands dreckigster Stadtautobahn, der Landshuter Allee in München, sank der Stickstoffdioxidanteil um rund ein Drittel. Dafür verantwortlich waren aber noch nicht die Pop-up-Spuren, da sie erst im Sommer entstanden, sondern die Ausgangsbeschränkungen. Dennoch ist Andreas Schön vom Radclub ADFC überzeugt, die breiten Radspuren ermöglichen vor allem einen sicheren Radverkehr und seien Teil der nötigen Verkehrswende.
letztendlich gewinnen alle davon. Und das wäre eigentlich der Weg, den sich eigentlich alle Wissenschaftler hier einig sind, dass man genau diese Verkehrsverlagerung bekommt vom Auto auf das Fahrrad oder auch in die U-Bahn oder in die S-Bahn. Dann ist es letztendlich für alle gut, insbesondere auch für diejenigen, die heute wirklich aufs Auto angewiesen sind, wie die Handwerker, Müllabfuhr und so weiter. Dann kann man natürlich in vielen Fällen schlecht mit dem Fahrrad machen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Schlechte Radwege oder zu wenige sind das eine Problem für Radfahrer. Laub oder Glatteis ein weiteres. Ob Fahrradwinterreifen da hilfreich sein könnten, das hat Tobias Volke für den Verbrauchertipp recherchiert.
So langsam wird es auf dem Fahrrad unangenehm. Schwierige Lichtverhältnisse, nasses Laub oder Glatteis machen eine Fahrradfahrt in der kalten Jahreszeit häufig zu einem wahren Sicherheitsrisiko. Das Thema Bodenhaftung ist hierbei von besonderer Relevanz. Bevor man sich aber extra einen neuen Reifen anschafft, hat Gunnar Fehlau, Geschäftsführer und Redakteur beim Pressedienst Fahrrad, einen simplen Spartipp.
Das eine ist, erstmal aus dem Bestehenden das Beste rauszuholen, will sagen, den Luftdruck auf die Witterung abzustimmen. Auf der Reifenflanke steht ein Einstellbereich von einem Reifen. Das ist der Korridor, für den der Reifen ausgelegt ist. Wenn es matschiger, es nasser wird und die Bodenverhältnisse unklarer werden, dann orientiert man sich lieber Richtung Minimaldruck.
Der Fahrstil und das eigene Körpergewicht beeinflussen ebenfalls, wann ein Reifen noch gut rollt und wann er beispielsweise beim Fahren von Kurven anfängt, schwammig zu werden. Da muss man ausprobieren, um über den Luftdruck zum individuell optimalen Fahrgefühl zu kommen. Entscheidet man sich dann doch für ein spezielles Reifenmodell, hat man die Wahl zwischen verschiedenen Abstufungen: Ganzjahres-, Winter- oder Spike-Reifen. Winter- oder Ganzjahresreifen haben ein gröberes Profil und bestehen aus einer weicheren, für kühlere Temperaturen optimierten Gummimischung. Möchte man sich einen Winterreifen fürs Fahrrad anschaffen, sollte dessen Wahl zuallererst von regionalen Bedingungen abhängig gemacht werden. Des Weiteren ist nicht allein der Durchmesser des Rades von Bedeutung.
Dann muss ich darauf achten, dass die Reifendimension nachher in mein Rad selber reinpasst. Sprich, wenn ich jetzt ein Fahrrad habe mit Schutzblechen, dass mir das Rad nicht nachher in den Schutzblechen praktisch hängen bleibt oder stecken bleibt.
Sagt Georg Zeppin, Redakteur bei den Magazinen Elektrobike und Karl. Denn ein Winterreifen ist tendenziell dicker und größer. Die nächste Stufe wären dann Spike-Reifen. Die bringen Halt in Eis und Schnee durch kleine Metallnägel. Ihre Verwendung beschränkt sich nicht zwangsläufig auf den Freizeitbereich.
Es gibt aber durchaus auch alltagstaugliche Spike-Reifen, die praktisch im Bereich der Mittelkarkasse, also wo ich in der Regel rolle, geradeaus kaum Berührungspunkte haben, sondern eben hauptsächlich seitlich an den Schultern, wenn ich in die Kurve fahre und dort entsprechend dann für festen Grip sorgen.
Zeppin gibt in Sachen Spikes zu bedenken, dass diese zuerst bei trockener und wärmerer Witterung eingefahren werden müssen.
Damit sich die Spikes, also diese Nägel, in der Reifenschicht, also in der Karkasse, dann ein bisschen setzen können. Und ich sollte dann beim Einfahren auch nicht unbedingt wilde Bremsmanöver vollziehen.
Für sicheres Radfahren im Winter ist der Reifen allein aber nicht alles. Hier gibt es zahlreiche Stellschrauben. Den Sattel etwas tiefer sowie den Lenker etwas höher zu stellen, bringt eine aufrechtere, sicherere Sitzhaltung auf dem Rad. Und ganz generell hilft ein angepasster Fahrstil, so Gunnar Fehlau.
Im Winter einfach sich 5 Minuten oder 10 Minuten mehr Zeit zu nehmen für die Strecke, bringt viel Ruhe und Ruhe bringt in der Regel Sicherheit.
Sicherheit geht immer vor. Und mitunter, vor allem wenn Straßen und Radwege vereist sind, sollte das Rad besser stehen bleiben. Denn manchmal können einen selbst die besten Winterreifen nicht vor einem Unfall schützen.
Der Verbrauchertipp von Tobias Volkier. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Sandra Schulz. Dort geht es unter anderem bei den Informationen am Mittag um die Blockade des EU-Haushaltes durch die ungarische Regierung. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.